Moin, willkommen beim Fabrica Digitalis Podcast. Wir möchten mit dieser Podcast-Reihe interdisziplinären Austausch über digitale Themen anregen. Hierfür wollen wir vielfältige Perspektiven von Dozierenden, Wissenschaftlerinnen und Studierenden der Europa-Universität Flensburg im Rahmen dieses Podcast-Formats zum Ausdruck kommen lassen. Denn wir wollen die Digitalisierung, zugegebenermaßen ein komplexes Thema, und die damit einhergehende Entwicklung unserer Alltagskultur greifbar machen und reflektieren. Ich bin Viktoria Clausen und Teil der Fabrica Digitalis. Ich wünsche euch inspirierende Minuten. Bevor es losgehen kann, noch ein kleiner Disclaimer. Da wir noch am Anfang unseres Podcasts stehen, entschuldigen wir uns für die Tonqualität der Interviews. Mit der Zeit wird die Qualität sich immer weiter verbessern. In der dritten Folge des Fabrica Digitalis Podcasts habe ich ein Gespräch mit Dr. Christian Dewanger geführt. Er stellt die Vermittlung mittels Online-Lehre in Frage. Des Weiteren sprechen wir hier über Grenzerfahrungen, welche herausfordern und Selbstreflexion und Persönlichkeitsbildung erst entwickeln. Außerdem wird die Schule hier als Rahmen sinnvoller Selbsterfahrung kritisch in den Blick genommen.
Ich sitze hier heute mit Christian Dewanger. Schön, Sie zu sehen, dass es geklappt hat.
Ja.
Sie sind Sie sind in der Abteilung Psychologie.
Genau.
Und Sie sind Lehrbeauftragter für besondere Aufgaben. Und wir hatten gerade schon ein sehr schönes Vorgespräch. Da haben wir uns schon ein bisschen über Ihre Arbeit ausgetauscht und schon unter einem Bewusstsein gesprochen und Digitalisierung. Wo fange ich denn am besten jetzt an? Ich würde sagen, vielleicht einfach mal so ins Blaue gefragt, wie geht's Ihnen? Wie waren die letzten 2 Jahre der Corona-Lehre? So ganz ad hoc gefragt.
Zwiegespalten. Also zum einen habe ich es persönlich natürlich privilegiert gut mit einem sicheren Job und Einkommen. Da lässt es sich auch in so einer Pandemie ganz gut aushalten. Ich habe einen Garten, konnte da raus, da lässt es sich noch besser aushalten. Ich habe viel an Forschung arbeiten können, was ich sonst so nicht geschafft hätte. Aber das, was eigentlich meine Leidenschaft ist, mit Studierenden zusammenzukommen und die Seminare zu machen und zu lehren und was zu vermitteln, das hat schon arg gelitten. Das fehlt.
Wir sprachen vorhin auch darüber, dass wenn man in einer Klasse zum Beispiel ist, dass man auch immer so eine gewisse Energie da reinbringt oder dass so die Frage ist, inwieweit die eigene innere Haltung auch so eine Atmosphäre so einer Klasse begleitet. Haben Sie da das Gefühl, dass da ja andere Atmosphären auch entstanden sind durch die Online-Lehre oder was für überhaupt Ihre Wahrnehmung, was so das die Gesprächskultur betraf auf eine Art?
Es heißt ja so schön, dass rund 80% unserer Kommunikation averbal sind. Und wenn ich jetzt einen Monitor habe, auf dem 40 kleine Bildchen flimmern, weil so viele Studierende habe ich im Seminar, dann ist die averbale Kommunikation quasi gleich null. Und das heißt, es reduziert sich auf das gesprochene Wort. In leichter Digitalisierungsverzerrung hat man noch eine Stimmlage oder so mit dabei. Damit fehlt aber ganz, ganz viel. Da ist atmosphärisch kaum etwas zu machen. Mal davon abgesehen, dass jeder sonst wo sitzt und man nicht dieses Setting eines Seminarraumes hat, was ja auch was mit einem macht. Davon abgesehen finde ich viel relevanter die Frage, was lässt sich überhaupt vermitteln auf die Art und Weise. Und ich glaube, dass so Geschichten der reinen Wissensvermittlung problemlos digitalisiert werden können. Da könnte ich im Zweifelsfall aber auch ein Buch schreiben und sagen, lies das so oder lern es auswendig, wie auch immer. Aber das alles, was daneben läuft, was eigentlich zu einem Studium dazugehört, an Selbstreflexion, an Persönlichkeitsbildung und so weiter, das findet alles nicht in den eigentlichen Inhalten statt, sondern eben im Seminargeschehen oder auch in den Zeiten zwischen den Seminaren, auf dem ganz normalen Campusleben und so weiter. Und das alles geht verloren. Und insofern würde ich sagen, leidet vor allem, also die Wissensvermittlung leidet nicht so sehr, aber die Kompetenzvermittlung leidet.
Was, Was genau meinen Sie? Also Reflexion hatten Sie gerade angesprochen. Dazu vielleicht noch so eine Ergänzung. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, das wusste ich auch nicht, da war ich sehr überrascht, dass Sie hatten gerade erzählt, dass zwischen 20 und 25 ganz viel passiert, was Einstellungen betrifft und die Entwicklung der Erwachsenen. Also ich bin auch davon ausgegangen, das wäre doch ein bisschen früher auch schon angesiedelt, aber da war ich gerade tatsächlich überrascht. Was können Sie das noch konkretisieren? Also Reflexion hatten Sie angesprochen, ist ja auch so ein Würde ich jetzt zustimmen, aber was sind denn so andere
Kompetenzen? Ja, also das mit den Einstellungen, es kommt aus der Sozialpsychologie. In der Sozialpsychologie interessiert man sich unter anderem sehr dafür, wie man Menschen quasi resistent machen kann gegen Manipulationen, gegen Verführungen sozusagen. Also der große Auslöser der Sozialpsychologie war natürlich der Zweite Weltkrieg. So die ganz große Frage, wie funktioniert das, dass ein ganzes Volk ein Konzentrationslager baut und so weiter und angeblich davon nichts mitkriegt und so weiter, alles, was so dazugehört. So diese große Frage, wie ist das möglich? Und da sind sehr viele berühmte Experimente hervorgegangen aus der Sozialpsychologie. Und ein Bereich, der gar nicht so berühmt ist, ist die Einstellungsforschung. Und da hat man eben festgestellt, dass die größte Prägung in den Einstellungen oder eben auch das größte Potenzial gegenüber Verführungen zu impfen sozusagen zwischen 20 und 25 ist, also relativ genau auch in der Zeit des Studiums. Das macht man aber eben nicht, indem man quasi eine Lehrmeinung vorgibt und sagt, so ist die Welt und so musst du das sehen, sondern indem man eigentlich verunsichert.
Und die diskutiert im Zweifel
natürlich. Und Diskussion stößt und immer wieder eine andere Perspektive einnimmt und eben keine Wahrheiten präsentiert, sodass die jungen Menschen einfach selbst genötigt sind, sich irgendwie eine eigene Wahrheit zu bilden und sich auseinanderzusetzen. Weil genau diese eigene Auseinandersetzung und Reflexion ist eben die beste Impfung gegen Verführungen von Einstellungen.
Geht es aber nicht auch immer um Fragen sozusagen? Also es sind vielleicht Vielleicht können wir so ein fragendes Lernen hierzu herausstellen. Also auch wenn man jetzt über vielleicht den eigenwertigen Sinn auch von vielleicht auch Forschung oder Lernprozessen denkt.
Also Fragen sind natürlich der Schlüssel. Wenn ich keine Fragen habe, dann wird es schwierig. Und viele Studierende erleben ja auch, wie schwierig es ist, überhaupt erstmal auf eine geeignete Frage zu kommen. Erlebe ich immer wieder. Dass das wirklich eine Herausforderung ist, selbst dann im Master oder so, wenn ich sage, ja, bei mir eine Hausarbeit, was ist die Forschungsfrage? Ja, also mich interessiert nicht ein Thema, sondern mich interessiert die Frage, die sie bearbeiten wollen und beantworten wollen. Und da haben viele schon erstmal ein Problem, weil sie gar nicht eine Frage formulieren können. Weil sie sehr gewohnt sind, dass es ein Thema gibt und zu dem Thema gibt es Bücher und in den Büchern steht Wahrheit. Und diese Wahrheit lerne ich und dann weiß ich Bescheid. So, und zumindest in der Psychologie funktioniert das nicht, weil die Psychologie im wahrsten Sinne des Wortes eine Diskursdisziplin ist. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt auch nicht die eine Definition. Ja, wenn ich sowas wie Motivation nehme, dann kann ich 10 verschiedene Definitionen anführen. Und die sind sehr davon abhängig, mit welcher Perspektive ich gucke. Und alle Definitionen sind richtig, obwohl die sich zum Teil widersprechen. Ja, also ich kann das nur diskursiv regeln. Ich kann nicht ein Buch nehmen, das lesen, sagen, aha, Motivation ist und dann weiß ich Bescheid. In der Psychologie funktioniert das nicht.
Ich muss eigentlich akzeptieren, dass generell irgendwo mein Horizont immer offen bleiben muss und immer offen bleibt, weil ich es gar nicht endgültig ordnen kann vielleicht
auch. Ja, vielleicht sogar noch schlimmer, dass selbst das innerhalb des Horizonts sozusagen sich auch permanent verändert.
Ja. Ich dachte gerade spontan, das wollte ich eben schon sagen, im Hinblick auf diese doch sehr späte Entwicklung von den Einstellungen. Nun werden wir ja heute schon ein bisschen älter als früher. Und gleichzeitig hatte man jetzt in den letzten Jahren auch so Diskussionen über G8 oder G9, weißt du, zumindest aus Hamburg, ist meine Heimatstadt. Müsste man da nicht eigentlich darüber nachdenken, also nicht jeder studiert, dass man die Schullaufbahn eher verlängert oder dass man da andere Angebote schafft, damit man gerade in diesen dann doch sehr wohl wichtigen Jahren Leute dahin holt, mit anderen zu argumentieren, ins Gespräch zu kommen und Sachen in Frage zu stellen oder überhaupt zu befragen. Wäre es eine ganz spontane
Stelle. Also als Identitätspsychologe würde ich das sofort bejahen.
Ja.
Es ist dramatisch eigentlich, weil wir die Schüler, die ohnehin die schwierigen Bildungsbiografien haben, die wenigste Zeit einräumen. Ja, also wenn sie irgendwie schlecht in der Schule sind, mit dem Hauptschulabschluss rausgehen, dann sind sie 15 oder 16 und müssen in eine Ausbildung. Und dann war es das mit Zeit zur Selbsterfahrung, Reflexion und so weiter.
Ja.
Ja, wenn sie studieren, dann können sie mit 26 noch an der Uni hängen. Das sind einfach mal 10 Jahre mehr. Ja, und da ist der Freiraum und die Zeit, die wir den Menschen zukommen lassen, sich selbst zu entwickeln, sehr, sehr ungleich verteilt und zwar sozial benachteiligend.
Bräuchte man vielleicht, müsste man überlegen, das ja zu verlängern irgendwie. Vielleicht müsste man die Diskussion da umkehren.
Ja, ja. Also das ist wirklich eine ganz, ganz relevante Frage. So.
Ich hätte immer gedacht, es wäre auch spannend, wenn man zum Beispiel auch sowas wie Auslandsjahre in der Schule integriert und dann auch so elternunabhängig quasi so Austauschprogramme macht und sagt, ihr bleibt 20 Jahre hier mindestens und wenn ihr wollt, könnt ihr dann irgendwie mit 20 nochmal.
Ja, ich kenne Kollegen, die schielen da mal auf den 8. Jahrgang. Es ist relativ offenkundig, dass die Lernerfolge in der 8. Klasse marginal sind. Also sämtliche Schüler, egal welches Geschlecht, haben Leistungseinbußen und reduzierte Lernerfolge. Viele Lehrkräfte bestätigen das auch und sagen, eigentlich 8. Klasse kann man sich schenken. So, oder
ja.
Das ist wirklich so ein Chaosjahr. Da könnte man auch sagen, okay, warum nicht die 8. Klasse streichen und alle außerschulisch irgendwie involvieren? Das, was die Jugendlichen da wollen, die Jungen noch stärker als die Mädchen, weil die Mädchen ein bisschen früher dran sind in ihrer Pubertätsentwicklung, ist Selbsterfahrung. Also muss man den Selbsterfahrung ermöglichen. Und Schule ist einfach der verkehrte Rahmen für sinnvolle Selbsterfahrung.
Ja.
Ja, also auch in Schule kann man Selbsterfahrung machen. Man kann mit dem System in Konfrontation gehen. Man kann sich mit Lehrern streiten, mitkriegen, dass man in einem Herrschaftsgefüge ist und so weiter. So, aber das ist halt für alle Beteiligten extrem stressig. So, und es gäbe andere Möglichkeiten, die Selbsterfahrung besser zu kanalisieren und zu ermöglichen. Und letzten Endes würde man dabei noch nicht mal ein Jahr verlieren.
Was wären denn so Rahmen oder ein möglicher Rahmen? Oder jetzt, wenn man sich jetzt nochmal auf die 8. Klasse konzentriert, gut, da könnte man ins Praktikum oder ich gehe in meinetwegen auch Betrieb oder überhaupt auf den Bauernhof oder wie auch immer. Ich denke auch gerade so spontan an die Waldorfschule, wo solche praktische Arbeit oder praktisches Umgehen mit den Händen nochmal eine andere Rolle spielt.
Also Kollegen von mir und Kolleginnen von mir sagen, ja, irgendwie arbeiten lassen. Jetzt ist die Frage, ob man die Hochpubertären unbedingt der Wirtschaft aufs Auge drücken will.
Ja.
So, auf der einen Seite ist das sicherlich lehrreich, wenn so ein 15-Jähriger bei einem Maurermeister ist, der zeigt ihm ganz schnell, wo es lang geht. So, dann macht er die Sperenzchen nicht mit. Aber letzten Endes hat der Maurermeister einen anderen Job, als da diese Erziehungsarbeit zu leisten. Das ist so die Frage, ob man die damit noch belasten soll.
Und es geht ja auch um den Begriff der Arbeit im Zweifel, ne? Also auch da letztendlich wäre hier so eine Diskussion über eine Tätigkeit vielleicht.
Ne? Also auch da natürlich, es gibt ja auch stille Pubertierende. Ja, ja, also die Frage ist ja, wie kann man das vielfältig machen? Man müsste es möglichst offen und plural lassen. Also
lernen Kinder nicht vor allem voneinander, genau, das wäre
ja also der Punkt, das ist das eine, aber jetzt so 14-jährige Jungs beispielsweise lernen relativ wenig voneinander. Die wollen vor allem sich erstmal gegenseitig beweisen.
Aber
die Möglichkeit kann man denen ja geben. Also es gibt ja so Projektgeschichten, so wo dann zumindest einzelne Schulen dann so zumindest zeitweise was anderes machen. Also ganz berühmt ist ja die Alpenwanderung oder so etwas. Einfach mit einer 8. Klasse nach den Ferien 2-3 Wochen Alpenüberquerung. Da merkt man ganz schnell, dass so ein stiller Schüler aus der hintersten Reihe plötzlich die Berge hochkraxelt, wie was, und der vorher voll der Louis war, ist plötzlich klein mit Hut, weil der Blasen an den Füßen hat und nicht mehr weiter kann, K.O. ist und so weiter. Und das sind einfach Grenzerfahrungen, die Jugendlichen extrem herausfordern und bei denen die aber ganz viel lernen, auch übereinander. Mhm. Und die 3 Wochen sind null Verlust, das, was sie, so wie sie danach Unterricht machen können mit der Klasse. Ja, da holen sie die 3 Wochen locker wieder auf. Also wirklich problemlos. Mhm. Also diese gesamte Beziehungsebene ist halt, wird gerne übersehen oder so an den Rand gestellt. Ist aber ganz, ganz zentral. Also wie gesagt, es gibt andere Möglichkeiten, Floßfahrten, Praktikumswochen, Projektwochen,
sind ja alles so aktive Sachen, wo es auch so vielleicht auch Erlebnischarakter, das ist sowas,
ja, oder im Pflegeheim arbeiten, genau, oder immer, im Tierheim, ja, oder was auch immer. Also wirklich muss man ja nicht für alle, ja, gleich festlegen. Ja. Aber sich einfach klar zu machen, okay, diese achte Jahrgang, den nehmen wir jetzt einfach mal und schmeißen einfach 90% des Lehrplans raus. So, und sagen, okay, dieses Jahr ist für andere Sachen da.
Was sind denn so Erfahrungen jetzt, also wenn mir, ne, wo ich eben meinte, das Stichwort Erlebnischarakter, also was sind denn Erfahrungen? Wir sprachen im Vorfeld ja schon ein bisschen über den Wert von Erfahrung im Zusammenhang mit Identität. Was sind denn Erfahrungen, die Sie jetzt wichtig finden? Oder wo Sie sagen würden, ich dachte eben an ein Zitat von jemandem, dass so Grenzen die Form prägen irgendwie auf eine Art. Ja. Und wenn ich jetzt... auch mit meinen eigenen, wenn ich zu diesem Berg besteige, mit meinen eigenen Grenzen umgehe und über mich vielleicht auch gewisserweise hinauswachse, mich selber überrasche, das ist ja eine Erfahrung, aus der ich dann viel ziehen kann. Aber was sind denn, sicherlich gibt es da auch verschiedene Horizonte irgendwie bei den einzelnen Schülerinnen oder anders gefragt, was ist denn mit Studierenden? Was sind denn für, vielleicht können wir uns das noch alle sehr gut vorstellen, dass so ein Achtklässler möglicherweise irgendwie anders, besser aufgehoben wäre als in so einer Klassensituation, wo er Kerzen gerade irgendwie auf die Tafel gucken soll, irgendwie als mitten in seiner Pubertät, dass er andere Sachen spannender findet. Aber wie ist es denn jetzt mit vielleicht auch Studierenden zum Beispiel? Was wären denn auch da Erfahrungen, die gemeinsam vielleicht auch bewältigt werden müssen, damit man da einen gewissen Erkenntniszugewinn hat vielleicht auch?
Also da kann ich identitätspsychologisch sehr strukturiert rangehen. Ich würde nur vorsagen, quasi als Vorbemerkung sagen, dass die Studierenden dann nicht viel anders sind wie die Jugendlichen. Mhm. Also wir hatten das ja schon mit den Einstellungen. Also gerade im Lernensbereich ist ja Kompetenzentwicklung so ein Schlagwort und ganz, ganz wichtig. Aber Kompetenz hat eben was mit Handeln zu tun. So, ich brauche zwar Wissen, um kompetent handeln zu können, aber das Wissen alleine stellt nicht die Handlungskompetenz dar. Das heißt, wenn ich nur Bücher lese, auswendig lerne und das reproduziere, dann habe ich ganz viel Fachwissen, aber null Handlungskompetenz. Ja. Die Handlungskompetenz erwerbe ich durch soziale Interaktion mit Menschen, die schwierig sind, mit Menschen, die gut sind, mit denen ich gut zurechtkomme, mit all den Widrigkeiten, mit hierarchischen Situationen und so weiter. Also klassisches Beispiel Gruppenarbeit. Ganz viele Studierende hassen die Gruppenarbeit. Aber es ist das beste Training, um Sozialkompetenz zu erwerben. Und am besten mit Menschen, mit Studierenden zusammen, die man nicht kennt. Ja, und dann muss man mit ihnen einfach klarkommen. Mhm. Ja, so in Abenrohr beispielsweise ist das pädagogische Studium so aufgebaut, dass die alle 6 Wochen neue Arbeitsgruppen bilden und dann ein Projekt zu bewerkstelligen haben. Die machen nur Gruppenarbeit. Das gesamte Studium besteht nur daraus. So, aber hinterher können die hingehen, wo die wollen. Die sind sofort in der Lage, mit fremden Menschen eine Arbeitsgruppe zu bilden und mit denen zurechtzukommen und das geregelt zu kriegen. Die haben eine Handlungskompetenz erworben, neben dem ganzen fachlichen Inhalt. Das ist aber eben nicht nur das, sondern dazu gehört ja auch, dass das Herausfinden, wer ich selbst eigentlich bin. Also die Kernkompetenz als Lehrkraft aus meinem psychologischen Verständnis heraus ist die Beziehungsfähigkeit. Mhm. Ich kann aber mit einer Schulklasse und den Schülerinnen und Schülern nur eine Beziehung eingehen, wenn ich greifbar bin, wenn ich eine Position habe, wenn ich wer bin, wenn ich also mich selbst irgendwie definiert habe und da auch klar stehe. Und dann ist es sogar relativ egal, ob die mich toll finden oder nicht. Also auch wenn die sich an mir reiben und mich doof finden, ist das aber dann eine klare Beziehungsebene. Mhm. Was Schüler nicht gut können, ist, wenn das diffus ist, wenn das nicht greifbar ist. Weil dann fangen sie an und wollen diese Beziehungsfrage klären. Und daraus resultieren ganz viele Unterrichtsstörungen. Dafür, dass ich weiß, wer ich bin und mich da definiert habe und klar als Persönlichkeit in so einem Raum stehen kann, brauche ich eben selbst Grenzerfahrung.
Und auch die Differenz auch irgendwo von anderen. Im Sinne von, also ich muss ja auch, also wenn ich mich jetzt immer, also ich dachte auch gerade, Gruppenarbeiten sind in der Schule auch etwas, was ja auch, also auch einen Eigenwert hat sozusagen. Und auf der anderen Seite, also wenn ich mir überlege, also es kann auch schon, also natürlich lernt man mit anderen umzugehen, aber es kann auch ermüdend sein. Und ich glaube, letztendlich ist es ja so, Interessen sind da ja auch verschieden auf eine Art und Weise. Und gibt's, also gerade wenn ich jetzt an so einen Achtklässler denke, der möchte vielleicht erstmal vielleicht sogar alleine auf den Berg rauf und weiß nicht, ob jetzt ein Achtklässler ist oder nicht, aber so von der Idee her, oder? Also wenn ich jetzt so auch vielleicht dann noch an 18-Jährige denke, die vielleicht erstmal so herumreisen wollen oder so. Also es geht ja auch so ein bisschen darum, ich mache auch so jetzt mein Ding vielleicht. Ist auch im Gegensatz zu vorher, wo man vielleicht auch an Eltern gebunden war oder so, dass ich mich damit auch irgendwo breche mit den Systemen, in denen ich ja eigentlich immer in Beziehung auch per se, ja, angebunden, involviert bin. Also ich muss mich da ja manchmal vielleicht auch freischwimmen, um mich selbst erkennen zu können.
Also das wäre dann jetzt die Frage, wo sind quasi Grenzerfahrungen möglich? Das würde ich durchstrukturieren und sagen, also erstmal die ganz basale Ebene ist die körperliche, also physische Grenzerfahrung, ja, die Grenzen meiner Körperlichkeit erleben. Und das ist etwas mit der Pubertät, stürzt alles, was man sich bislang erarbeitet hat, ja irgendwie zusammen. Weil der Körper sich ganz radikal verändert. Dementsprechend sind 13-, 14-Jährige extrem mit ihrer Körperlichkeit beschäftigt. Der klassische 14-jährige Jugendliche legt sich Hanteln zu und macht irgendwie Sport und Körper definieren, weil das die Ebene ist, auf der er erstmal seine Identitätsfindung sozusagen abarbeiten muss in der Physis. Ja, damit philosophischen Fragestellungen zu kommen, dass er irgendwie an die Grenzen seiner Denkfähigkeit stößt oder so, ist völlig falsch terminiert sozusagen. Ja. Sondern da geht es um Physis. Also Handschuhe anziehen, sich schlagen sozusagen. Ja, weil sie sich ganz stark über Physis erstmal definieren. Das kann man primitiv finden, ist aber entwicklungstechnisch halt das, was die einfach beschäftigt. Wenn sie da durch sind, kann man die nächste Ebene nehmen und sagen, okay, emotionale Grenzerfahrung, psychische Grenzerfahrung. Auch das exerzieren Jugendliche oftmals ja sehr extrem durch, mit Liebeskummer und wieder verliebt sein und so in allen Facetten, die dazugehören. Aber auch das sind Dinge, die man ja weiterführen kann bis hin zu therapeutischen Prozessen. Mhm. Ja, also ich kann andersrum, ein guter Freund von mir arbeitet vor allem mit aggressiven Jugendlichen. So, der ist am liebsten in 8., 9. Klassen, so mit den Hardcore-Fällen. Und er sagt, er hat den Vorteil, er ist kein Lehrer, er darf körperlich mit denen arbeiten, er ist Kampfsportler. Und er sagt, es ist einfach fundamental, was passiert, wenn man auf dem Jugendlichen sitzt, den am Boden fixiert und ihn einfach in dieser Lage lässt, bis er körperlich völlig realisiert, dass er Opfer ist, dass er unterlegen ist. Das macht was mit dem und damit kann man arbeiten. So, und da geht's aber übers Körperliche schon hinaus, weil es dann um die Emotionalität geht. So, diese Seiten aufmachen, so wie viel Schiss hat er eigentlich davor, schwach zu sein, all solche Thematiken. Da gibt's viele Grenzerfahrungsmöglichkeiten. Dann die nächste Ebene wäre quasi die kognitive Grenzerfahrung im Denken. Einfach festzustellen, ja, wo stoße ich an meine Grenzen? Was kann ich gedanklich noch nachvollziehen und wo steige ich aus? Also, welcher Philosoph ist noch verständlich, welcher nicht mehr beispielsweise? Das ist schon eher so ein Bereich, der auch im Studium dann ja durchaus interessant ist. Und parallel dazu könnte man dann sowas wie psychosoziale Grenzerfahrung machen. Also was ist meine Position in dieser Gesellschaft? Will ich Mitglied sein oder nicht? Also die Grenzerfahrung wäre ja quasi aus der Gesellschaft auszusteigen beispielsweise. Pack meinen Rucksack und ich wandere jetzt einfach um die Welt als Individuum und ich gehöre keiner Kultur mehr an, sondern ich erlebe einfach alle Kulturen, die da sind.
Aber wenn ich dann nicht Weltbürger, ja? Können wir nicht das auch so?
Ja, wie auch immer so, aber erstmal laufe ich ja nur los und mach. Und dann stelle ich vielleicht erstmal fest, wie viel kulturelle Prägungen ich habe und wie anders andere Kulturen sind.
Ja.
Also dann so diese kulturelle Grenzerfahrung. Das macht ja auch wieder etwas mit mir. Wenn man jetzt so die Adoleszenz weiterverfolgt, dann ist die späte Adoleszenz, so 18 bis 21, ist im Endeffekt erst die Zeit, wo er tatsächlich das volle Ich-Bewusstsein sozusagen dann da ist, dass man wirklich weiß, okay, ich bin jetzt eine eigene ständige Person, ich habe meine eigenen Werte gebildet, ich habe meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Zielsetzungen und die muss ich auch selbst verantworten und umsetzen und mit den Konsequenzen leben und so weiter. Räumlich materielle Grenzerfahrungen los, sozusagen aus dem Elternhaus und so weiter. Aber es hört im Studium ja nicht auf. Und gerade diese weiterführenden Grenzerfahrungen sind für die Persönlichkeitsentwicklung dann halt fundamental. So weswegen auch so viel Wert auf ein Auslandssemester oder so auch gelegt wird. Weil das einfach Erfahrungen der Grenze sozusagen bietet, die man so in-house-mäßig kaum realisieren kann. Die aber sehr, sehr wertvoll sind.
Man könnte ja auch noch mehr Ausflüge machen, also auch Studierende insgesamt. Also warum können nicht, also Studierende können ja auch mal zusammen auf den Berg steigen, könnte ja auch schön sein oder was zusammen machen.
Also zu meinem Studium gehörten noch Exkursionen. Die gingen dann über 3 Tage tatsächlich.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das so ein Lehrstudium ist, ob alle Lernende dann noch Exkursionen haben. So.
Das ist halt mit Corona
so, also ich glaube, Biologie und so gibt das noch. Corona schränkt das natürlich ganz extrem ein. Mhm. Ja, aber es ist nicht nur so das. Es ist auch die Idee, in der Regelstudienzeit fertig werden zu müssen.
Mhm.
Ja, beispielsweise. Anstatt zu sagen, nee, muss man nicht. Also ich kann auch mal ein Semester irgendwie mich um was ganz anderes kümmern. Also überhaupt eigene Themen zu setzen, eigene Schwerpunkte zu setzen, womit man sich beschäftigen will.
Das passt vielleicht auch nochmal als Überleitung zu der Frage nochmal nach Identität, ne? Und auch was Digitalisierung, das ist natürlich nochmal ein eigenes Thema, aber auch nochmal die Frage danach, wie betrachte ich mich eigentlich? Und da hat man ja auch so eine Art von Effizienzvorstellung vielleicht, ne? Also wo ich möchte da mein Zertifikat, was auch immer, also welche Vorstellung von Bildung habe ich da eigentlich, ist natürlich dann auch die Frage. Ne? Oder wofür mache ich das hier eigentlich gerade? Mache ich das, weil ich begreife, dass ich jetzt in diesem Alltag quasi die Welt auch nochmal in einer anderen Dimension entdecke oder entdecken kann? Oder ist es einfach Mittel zum Zweck? Also ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Feld, wo man jetzt natürlich auch noch tiefergehend drüber sprechen könnte, wie sich vielleicht auch die Hochschule entwickelt hat oder so, aber vielleicht nicht in die Richtung zu gehen, wovon hängt es vielleicht auch ab, wie ich mich in meiner Identität begreife? Was würden Sie als Entwicklungspsychologe sagen, vielleicht auch nochmal dazu? Was bereichert mich da vielleicht auch für vielleicht auch eine andere Perspektive aufs Studium?
Also was jetzt das Studium betrifft, muss ich vorne wegschicken, dass natürlich verallgemeinerte Aussagen immer mit Vorsicht zu genießen sind. Man wird auch immer andere Beispiele finden.
Ja, yeah.
Da ist einfach so eine gewisse Masse X sozusagen, bei der man das beobachten kann.
Mhm.
Wenn jetzt 18-Jährige nach dem Abitur in das Studium direkt reingehen, dann sind sie von ihrer Adoleszenz her gerade am Anfang des letzten Drittels. Das heißt, die Phase der kognitiven Grenzerfahrung, der Selbstreflexion, der tatsächlichen Ich-Findung beginnt da erst. Das heißt, in der Regel sind das ganz oft noch Jugendliche, die in sehr übernommenen Identitätszuständen sind. Das heißt, Leistungsvorgaben, Zukunftsentwürfe, die sie haben, sind sehr kulturell vorgegeben, durchs Elternhaus, durch andere Vorbilder, wie auch immer.
Macht dann eine Studienwahl in dem Alter überhaupt Sinn? Wahrscheinlich nicht, oder?
Naja, noch ärmer sind die Hauptschüler dran, die sich mit 15 schon für den Beruf entscheiden müssen. Also da ist Abitur schon Luxus.
Das stimmt.
Ja, aber in der Tat, auch das kann man nicht pauschaliert sagen. Ich kenne auch 10-Jährige, die schon genau wissen, was die werden wollen und die das auch werden. Mhm. Wo das völlig klar ist, wo auch immer dieses Wissen in denen herkommt. So, aber es gibt ganz viele, die das nicht so stabil wissen, sondern einfach irgendwie das werden, vielleicht auch davon überzeugt sind, aber nie wirklich exploriert haben, ob es vielleicht auch was anderes sein kann. So, also das in der Identitätspsychologie nach Marshall würden wir mal unterscheiden, habe ich irgendwie eine Krise durchgemacht. So,
diese Überzeugung begründet letztendlich, ne?
So, ja, also jetzt so beispielsweise eben in Bezug auf berufliche Identität war das für mich schon immer klar, dass ich das werde. Und mein Vater war schon Lehrer, meine Mutter war schon Lehrerin, also werde ich auch Lehrer. Irgendwie ist ein netter Job und gut und meine Eltern habe ich gern und tolles Haus und schöne Kindheit. So will ich auch leben, ist ja absolut legitim.
Mhm.
Dann ist das halt eher aber eine übernommene Identität, als wenn ich sage, so, boah, nee, also so wie meine Eltern will ich erstmal auf gar keinen Fall. So, ich will irgendwas ganz anderes machen. So, und dann probiere ich aus, mache Praktikas oder wälze mich damit irgendwie rum und stelle am Ende fest, nee, ich will doch Lehrer werden. Aber dann ist das Setting trotzdem ein anderes. Dann habe ich das selbst erarbeitet. Dann kann ich das begründen und rechtfertigen und dafür einstehen und weiß, warum ich es werden will.
Mhm.
Und dann hätte ich eine erarbeitete Identität. Und viele 18-, 19-Jährige kommen noch aus so einem übernommenen Zustand. Und das Studium ist eigentlich dann dazu da, die zum Stolpern zu bringen. Dass sie anfangen, sich zu erarbeiten. Das heißt, also so auch beim BAföG, ein Fachwechsel ist okay. Kann ich machen, weil man genau weiß, das, wie soll man aus so einem Buch heraus filtern, welcher Studiengang der richtige ist? Man muss das Studium erleben, um das einschätzen zu können. Und es ist total legitim, dann zu sagen, nee, das ist es nicht, ich studiere etwas anderes. Mhm. Weil im Hintergrund steckt so die Idee, dass Studienabsolventinnen in der Regel in Berufe gehen, in denen sie eine Personal- und Menschenverantwortung haben. Also man lernt ja besonders offenkundig. Und dementsprechend sagt man, dass ein Studium auch Raum für Persönlichkeitsentwicklung natürlich liefern muss, weil das ist das Hauptwerkzeug für die Arbeit mit Menschen. Und darum gibt es da diese Freiheiten und werden die im Studium auch gewährt. Mittlerweile ist es so, dass gerade auch mit der Umstellung auf Bachelor- und Master-Systeme das Hochschulstudium sich schon sehr extrem verschult hat, sehr verwaltungstechnisch geworden ist. Dahinter stecken ganz viele gute Absichten und Ideen, aber in der Umsetzung mitunter durchaus schwierig. Das führt nämlich dazu, dass die Studierenden, die mit so einer übernommenen Zukunftsvorstellung und Leistungslogik ins Studium gehen, total glatt durchs Studium durchkommen. Weil die einfach fleißig sind, ihre Aufgabenstellung kriegen, die erfüllen, gute Note kriegen, ab durchs Studium gehen, fertig. Die kommen aber nie ins Stolpern. Und dementsprechend kommen sie auch nicht dazu, im Zweifelsfalle nicht dazu, in diese Notwendigkeit zu geraten, die eigene Identität zu hinterfragen und zu reflektieren und wirklich in der Persönlichkeit zu reifen. Für viele kommt der Schock dann in einem Praktikum oder im Referendariat, wenn sie dann vor der Schulklasse stehen und plötzlich nicht abhauen können, sondern mit denen interagieren müssen und damit zurechtkommen müssen. So.
Vielleicht hätte noch jemand gerade eine sehr gute Frage, vielleicht auch.
Die, ja, vielleicht auch das. Ja. So, ja. Und dann stehe ich da und ich habe halt ein Lehrerkollegium, wo dann die alten Hasen, die sagen, ach, da kommt wieder Frischfleisch. Ja, so, ja, also das, so mit denen ich mich dann plötzlich irgendwie auf Augenhöhe bewegen soll und so. Und dann habe ich da plötzlich die Herausforderung. Das ist knifflig. Es gibt viele Möglichkeiten. Die kann man kann ja auch außerhalb des Studiums solche Impulse bekommen. Das ist ja nicht gesagt, dass sie es nicht haben. Es gibt nur die Tendenz, dass das Studium es stärker befördert mittlerweile, als es das früher getan hat, dass sie in übernommenen Identitäten bleiben.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Grenzerfahrung mache, ist natürlich auch eine spannende Frage. Man muss ja Menschen auch irgendwie absichern. Also kein Lehrer möchte, dass seine Schüler jetzt einfach so irgendwie, also Grenzerfahrung ist ja auch ein offener Begriff, aber es ist halt auch die Frage, zum Beispiel Scheitern, wie gehe ich mit Scheitern um auch, ne? Kann ja auch sein, dass vielleicht jemand 10 Semester etwas studiert und dann merkt, oh Gott, das ist trotzdem nicht meins. Inwieweit sind dann aber auch noch Möglichkeiten zu sagen, okay, das ist aber auch noch in Ordnung und du kannst trotzdem jetzt noch mal was studieren oder was für Rahmenbedingungen des Scheiterns haben wir eigentlich auch? Ne?
Scheitern ist natürlich eine eigene Frage. So, was für eine Fehlerkultur hat man? Wie geht man damit um?
Ja.
Natürlich ist es sinnvoll, wenn die Personen, die die Grenzerfahrung begleiten, in der Lage sind, die Grenzerfahrung auch zu handeln und zu begleiten, sodass die Person an der Grenzerfahrung nicht scheitert und drauf geht, sondern eben was draus gewinnt.
Ja.
Also Setting macht ja auch viel aus. Erfahrene, kompetente Begleiter dabei zu haben. Was jetzt die Scheiterkultur betrifft.
Kannst du es ergänzen, wo die das auch vielleicht, wo wir von über Dewey sprachen, das Höhepunkt einer Bewegung, also diese Szene, wo ihr Freund da diesen Jungen zu Boden drückt, der dann normalerweise vielleicht umgekehrt das an anderen macht, das ist ja dann auch eben so ein Höhepunkt, dieser Moment, wo er dann ja eigentlich auch dieses...
formuliert eine Biografie sozusagen.
Ja.
So. Aber das Entscheidende ist, dass er natürlich damit umgehen kann.
Ja.
Er weiß, was er tut und er weiß, was es auslösen kann und er weiß, dass er mit dem, was es auslösen kann, umgehen kann.
Ja.
So, und das ist halt das Zentrale. Ansonsten, also ein befreundeter Psychiater am UKE sagt es immer so schön, ja, Montags und Dienstag sind unsere High-Noon-Tage. Dann kommen die ganzen ESOs von den Wochenendseminaren, die hängen geblieben sind. Ja, weil da einfach viele Anbieter sind, die diese Kompetenz nicht haben. So, und
ja.
Das wirkt sich dann halt nachteilig aus. Also das ist natürlich so ein Faktor. Und da muss auch jede Lehrkraft für sich selbst erstmal sehen, so was kann ich überhaupt handeln. Also ich würde alleine nicht mit 25, 14-Jährigen über die Alpen wandern, da würde ich mir schon erfahrene Alpinisten noch mit dazu holen und so. Ja, also das ist natürlich klar. Was das Scheitern betrifft, haben wir natürlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse, die da manches verdecken, was eigentlich an Möglichkeiten da ist. Es gibt so viele gescheiterte Lehramtsstudierende, die unglaublich erfolgreich geworden sind. Nur nicht als Lehrkräfte. Ja, also man konnte früher auch problemlos mit einem Staatsexamen auf Lehramt als Journalist arbeiten, in den Medien arbeiten, in der Kulturbranche arbeiten. Also da einen Job zu finden, war überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, also das ist überhaupt gar nicht das Thema gewesen. Ne? Also da war auch Scheitern sozusagen möglich. Aber man wusste auch, okay, ich ziehe das Studium zu Ende durch. Hinterher kann ich auf jeden Fall mit dem Abschluss was anfangen.
Beziehungsweise der Weg war dann wahrscheinlich nicht so linear, also im Sinne von, ich weiß nicht,
wie... Durchaus. Also der Witz ist, dass ja erst mit der Umstellung auf Bachelor und Master das Studium polyvalent werden sollte. Also explizit nicht mehr auf Schule zu führen, damit es einen breiteren Berufsansprache gibt.
Ja.
Davon ist man nach ein paar Jahren, dann ist das Ministerium davon wieder zurückgekehrt und dann sagt, nee, soll wieder schulisch fokussiert sein, diese Breite ist irgendwie doof. Aber tatsächlich war früher schon im Staatsexamen, in dieser klaren Schulausrichtung, ist überhaupt kein Problem, auch in andere Berufe zu gehen.
Ja.
Weil einfach alle wussten, was hinter so einem Staatsexamen steckt. So, wenn sie ein Staatsexamen auf Germanistik oder so beispielsweise hatten, dann wusste man, okay, sie sind auch in der Lage zu recherchieren, Bücher zu lesen, Sinn entnehmen zu lesen, sie können als Journalist arbeiten, natürlich. Ja, also so, da gibt's echt viele Beispiele. Also das ist so, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass heutzutage dieses Scheitern nicht mehr so die Option ist oder gleich sehr perspektivlos mündet sozusagen. Was ich persönlich gar nicht so sehe. Ich glaube, dass es gar nicht so perspektivlos ist. Also da kann man anders mit umgehen. Dann muss man einfach sehen, dass es diese Idee gibt, Auslandserfahrungen zu vereinfachen. Und das wird halt verwaltungstechnisch über ECTS realisiert. Das heißt, ich habe ein Leistungspunktesystem, das für irgendwie eine Studienleistung steht. Und diese Punkte müssen irgendwie international vergleichbar sein. Und daraus, das zieht einen Rattenschwanz nach sich, dass sich nämlich durch Richtlinien diese Leistungsvergleichbarkeit sicherstellen muss. Diese Richtlinien wiederum machen dann aber schon praktische Vorgaben für die Lehre. Das heißt, die eigentliche Freiheit von Lehre wird durch verwaltungstechnische Fragestellung eingegrenzt. Was es auch muss, damit das funktioniert. Ja, das erspart auch Arbeit, wenn Sie irgendwie mit so einem Handzettel in Oxford hingehen und sagen, ja, ich hatte hier ein Seminar zur Entwicklung von Kindern. Dann sagt er, ja, was ist denn das? Dann muss der erstmal hier anrufen, sich mit dem Prof hier unterhalten und fragen, was hast du denn da für Lehrinhalte gemacht? Ist blöd, so wenn über das ECTS weiß, okay, das sind die Leistungspunkte, kann ich anerkennen, fertig, geht einfach schneller. Vereinfacht ja auch.
Mhm. Aber ist es nicht auch so auf der einen Seite, dass im Detail, selbst wenn die Modulkataloge dann sehr angeglichen sind, dass doch trotzdem verschiedene Schwerpunkte je nach Lehrenden bestehen?
Natürlich.
Und ist es nicht auch so, dass gerade die Differenzen, die dann vielleicht auch an Inhalten bestehen, ja eigentlich auch, ne, Entwicklung oder Innovation ganz anders erst ermöglichen? Also ist es nicht so, dass man da, also ja...
Das ist gar nicht der Punkt dabei.
Okay.
Also natürlich findet nach wie vor ganz Unterschiedliches statt, auch wenn das Gleiche draufsteht, sozusagen. Okay. Der Punkt ist aber, dass das administrative System drumherum gewisse Logiken mit sich bringt, die sehr schnell als Zwänge verstanden werden. Beispielsweise, wenn ich Hausarbeiten schreiben lasse, muss ich einen Prüfungszeitraum angeben. Ich muss sagen, bis dann und dann müssen die Hausarbeiten abgegeben sein.
Ja, ja.
Ich selbst habe noch studiert, da bin ich zum Dozenten gegangen, habe gesagt, hier, ich bin gerade bei dir im Seminar, ich würde gerne eine Prüfungsleistung machen. So, Referat, Hausarbeit, ja, mach mal Hausarbeit, alles klar. Und dann gab es keine Frist.
Konnte man es auch angeben?
Ich habe sie auch 3 Jahre später abgeben können. Ich habe einfach irgendwann die Hausarbeit abgegeben. So gesagt, das war in dem und dem Semester das Seminar, hier ist meine Hausarbeit und gut ist. Wo ist das Problem?
Warum kann man das nicht wieder machen?
Weil heutzutage die Verwaltung des Studiums online läuft und nicht auf Blatt Papier.
Aber was ist
meine Studiennachweise habe ich selbst in einem Buch geschrieben. Da hat nicht mal ein Dozent unterschrieben. Das wurde einfach mir geglaubt, dass das stimmt.
Aber selbst. Ja,
heute können Sie sich nur anmelden, wo der Link da ist. Das heißt, Veranstaltung, die für Ihren Studiengang nicht vorgesehen ist, können sie sich schon gar nicht anmelden.
Das stimmt.
Weil die gar nicht auftauchen. Früher habe ich nur ein Buch gehabt, da standen alle drin. Da habe ich gesagt, klingt spannend, gehe ich hin.
Oder das hatte ich auch.
Der Witz ist, sie haben nach wie vor das Recht. Sie könnten sich auch bei den Wirtschaftswissenschaftlern in die Vorlesung setzen. Die Freiheit für Forschung und Lehre umfasst auch die Freiheit des Studiums. Sie können es sich nur nicht anrechnen lassen.
Ich wollte gerade sagen, und das ist ja eigentlich, ja, und das ist ja auch wieder der Logik, um die es ja geht, dass ich ja alles vorzeigen soll und nachweisen soll, was ich getan habe. Das kann ja auch so weit gehen, dass man meinetwegen etwas absolviert hat, aber etwas in der Prüfungsanmeldung schiefgelaufen ist und man die Leistung erbracht hat, aber es einem nicht anerkannt wird, obwohl man es gemacht hat. Ja. Und das finde ich auch also ganz dubios.
Also
was bedeutet der Nachweis, wenn im Zweifel das an Formalien scheitern kann, dass meine Leistung anerkannt wird, obwohl ich sie nachweislich gemacht habe?
Weil oder eben nachts. Es heute um juristische Sicherheit geht. Mhm. Ja, man darf nur eine Prüfungsleistung erbringen, wenn man sich fristgerecht zur Prüfung angemeldet hat. Da sind gewisse Logiken dahinter, die auch nachvollziehbar sind. Sie stehen nur den pädagogischen Zielen eines Studiums entgegen. Das geht weiter, dass sich das Ganze natürlich über CV-Schlüssel und so weiter runterrechnet. Wie viele Studierende sind in einem Seminar? Wie viele Seminare muss ein Dozent in welchem Fach anbieten? Es ist ja nicht mehr so, dass man als Psychologie sagt, ach, wir machen hier einen Blumenstrauß an Seminaren und die sind für alle Studiengänge offen. Mhm. Sondern wir wissen genau, so und so viele Veranstaltungen müssen wir im Bachelor-Lehramt, so und so viele müssen wir in dem Studiengang, also passt genau sozusagen, anbieten. Und das alles wird durch eine Verwaltungsmatrix im Endeffekt, die sich aus der Studierendenzahl, die dann runtergebrochen wird, ergibt, festgelegt. Und das engt Freiheiten unglaublich ein. Ja, dann hat man den Modulkatalog, da steht dann drin, okay, das muss ein Seminar sein oder eine Übung oder eine Vorlesung, dann darf man von dem Format nicht abweichen, sonst könnte man wieder verklagt werden und so weiter und so fort. Und das macht etwas mit Lehre. Mhm. Ja, und das engt Freiräume auch in der Lehre total ein, um Erfahrungsräume zu ermöglichen. Man muss da schon dann kreativ werden und sich etwas überlegen, um noch zur Herausforderung zu kommen. Und also das meine ich ist viel relevanter, weil das eher solche systemischen Dinge sind, die sehr, sehr subversiv greifend und wirkend sind. Und wo Verwaltung einen sehr, sehr starken Einfluss aufs Lehrgeschehen hat. Eigentlich ist Verwaltung ja dafür da, Lehre zu ermöglichen.
Oder zu vereinfachen vielleicht.
Ja, aber es ist heutzutage so, dass der Lehrkörper da sitzt und schauen muss, wie er sich verwaltungskonform organisiert sozusagen.
Was wären Rahmenbedingungen, die das verändern? Oder was wären Perspektiven, sich vielleicht auch aus gewissen Stricken der Verwaltung zu befreien? Wenn hätten Sie spontan für einen Impuls, was helfen könnte, vielleicht auch ein Selbstverständnis der Universität nochmal neu anzuregen?
Ja, das spricht wieder verschiedene Facetten an. Also zum einen glaube ich, dass die Pandemie mit diesem Notfall ausweichen gezeigt hat, dass es tatsächlich viele Arbeitsbereiche, gerade auch im Administrativen gibt, die wesentlich flexibler arbeiten können und wo Homeoffice und solche Geschichten gut anwendbar sind, wo man, glaube ich, gerade für die Mitarbeiterschaft vieles besser organisieren und gestalten kann und einfach auch solche technischen Möglichkeiten nutzen kann. Im Bereich der Lehre haben sicherlich auch viele sich weiterentwickelt und Möglichkeiten entdeckt. Ich habe ja auch selbst schon Medienseminare gegeben und es gibt immer die Tendenz, sich von der Technologie treiben zu lassen. Mhm. Ja, dann gibt es irgendwie Whiteboards, dann gibt es Interactive Boards und dann rüsten sich alle schon mit Interactive Boards aus und am Ende hängen die da in der Ecke rum und keiner arbeitet mit denen. Mhm. Und im Zweifelsfall sogar nicht mal, weil die Lehrer mit denen nicht arbeiten könnten und die Lehrerin, sondern weil sie die gar nicht brauchen. Weil die Ausgangsfrage ist doch nicht, wie implementiere ich die Technologie in meinen Unterricht, sondern die Ausgangsfrage ist doch immer, was ist die Lernaufgabe? Mhm. Und von der ausgehend muss ich überlegen, was brauche ich, um die möglichst optimal bearbeiten zu lassen, dass der Lernerfolg sich einstellt? Was brauche ich an Medium, um das überhaupt hinzukriegen? Das heißt, ich beginne mit dem Lerninhalt und der Lernaufgabe und das Medium kommt am Ende des Prozesses. Und ich kann ganz tolle gruppendynamische Arbeiten mit einer Kreidetafel machen. Mhm. Ja, kollektives Mindmapping. Alle geht alle an die Tafel, schreibt auf, was euch einfällt, dann Schritt zurück, gucken, Begriffe wegstreichen, sortieren. Geht super, dafür brauche ich kein Interactive Board. Mhm. Also was ist der Mehrwert des Interactive Boards? Ja, das wird erst dann interessant, wenn ich beispielsweise Computertechnologien vermitteln will, weil ich da direkt das Programm ablaufen kann. Ich kann da reinmalen, markieren, rumklicken, habe das Internet gleich zugänglich auf der Tafel. Aber selbst da, wenn ich nicht direkt mit den Inhalten auf der Tafel auch etwas machen will, würde ein normaler Beamer neben der Tafel schon wieder ausreichen, um die Homepage zu zeigen oder so. Also das ist ja mal die Frage, welchen wirklichen Mehrwert habe ich durch die Technologie hinsichtlich des Lernfortschritts?
Aber das kann man auf jeden Fall aber festhalten, dass in dem Sinne es ja eine Flexibilisierung nicht nur in der Verwaltung oder eben das Möglichkeiten dafür gibt, sondern schon, dass man, wenn man jetzt Kinder hat oder vielleicht auch krank ist oder so, man ganz anders auf Inhalte zugreifen kann. Hier muss man ja auch differenzieren, also was für Material, also wir sprachen auch darüber, dass, also wenn man jetzt heute recherchiert oder googelt oder auf YouTube unterwegs ist, man kann auch in jedem Alter irgendwie ganz viel Information finden und das schafft ja also viele Möglichkeiten, wenn man jederzeit Material abrufen kann. Das ersetzt natürlich nicht eben, dass man eine Auseinandersetzung braucht eben mehr als nur sich etwas anzusehen, kurz und mal nebenher. Aber
ja, definitiv.
Ja, aber genau. Ja, jetzt habe ich.
Ja, also da bei dem Punkt bin ich ganz dabei. Ich zum Beispiel habe bei meiner Umstellung auf die Digitalisierung überhaupt nicht eingesehen, warum das Seminar von 8 bis 12 oder von 8 bis 10 sein muss. Mhm. Sondern die Lerninhalte sind alle online gestellt, da können die draufgehen, wann sie wollen. Und dann gibt's Zeitfenster mit den Arbeitsgruppen, die man ja jederzeit machen kann. Ja, wenn die dann den Beratungsbedarf, den Klärungsbedarf haben, dann sagt man, okay, da ist das Fenster und dann reden wir gemeinsam. Irgendwelche Textdiskussionen mit 40 Leuten online zu machen, kann man sich schenken. Mhm. Das hat null Mehrwert, das bringt nichts. Aber natürlich ist es auch für die Studierenden eine totale Erleichterung, sich das selbst einteilen zu können, zu welchen Zeitpunkten sie sich jetzt dann das Vorlesungsvideo reinziehen oder nicht. Das muss doch nicht dann, also ich muss doch dann nicht da morgens um 8 stehen und per Kamera meine Vorlesung halten. Die zeichne ich einmal auf und gut ist.
Ja.
So, und dann können die das gucken. Das ist natürlich eine Vereinfachung. Trotzdem ist es natürlich so, dass so eine aufgezeichnete Vorlesung weniger Lernerfolg bringt als eine Live-Vorlesung, weil es weniger Exkurse sind, man nicht auf Zwischenfragen eingeht und so weiter und so fort. Da fehlt noch was. Mhm. Das ist trotzdem was anderes. Ja, also, aber da gibt es natürlich Flexibilisierungspotenzial, auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit, also gerade was den Umgang mit Informationen betrifft, das Speichern von Informationen, das gemeinsame Arbeiten an Informationen, lässt sich da ganz, ganz viel machen. So, das glaube ich schon und da sind, glaube ich, einige auch einen Schritt weiter gekommen, haben das auch für sich entdeckt. Aber in der Tat, das Grundsätzliche, die wirkliche Kompetenzvermittlung sozialer Interaktion ist da halt schwierig.
Also kann ich mit Abschluss sagen, Sie freuen sich auch schon, wenn jetzt hoffentlich im nächsten Semester jetzt die Präsenzveranstaltungen auch wieder losgehen. Haben Sie trotzdem das Gefühl, oder was vielleicht noch so zum Abschluss haben Sie, was nehmen Sie, haben Sie irgendwas, was Sie mitnehmen, besonders aus Corona? Wir hatten eingangs, glaube ich, kurz das angerissen.
Ich weiß noch nicht, ob ich mich drauf freue. Also ich freue mich drauf, dass wieder Leben in der Bude ist und die Studierenden zu sehen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie gut das laufen wird.
Okay.
Das menschliche Gehirn ist prägsam. Wir haben jetzt anderthalb Jahre rum, in dem wir kollektiv unser Gehirn drauf geeicht haben, sozialphobisch zu sein in unserem Verhalten.
Das stimmt, das nehme ich auch
wahr. Und mein Sohn arbeitet in der Gastronomie und als die wieder anfingen, haben die alle, inklusive Chefetage, gesagt, so, boah, wir müssen ganz langsam anfangen. Wir sind es überhaupt nicht mehr gewohnt, Stress zu haben. Ja, dass hier viele Leute sind und so. Also man muss sich da erstmal wieder dran gewöhnen, Menschen nahe zu sein. Ich hatte schon eine Präsenzveranstaltung. Nach einer Viertelstunde hat eine Studentin gesagt, sie kriegt Panikattacken, weil ich keine Maske auf habe.
Oh, krass.
Ja, die saß ganz hinten, ich stand ganz vorne. Das waren 6 Studierende in dem Raum. Ein Raum für 40, normalerweise echt ein großer Raum. So.
Ja.
Ja, und die hatte wirklich körperlich Symptome, weil wir in einem Raum waren und ich keine Maske auf hatte.
Oder man guckt Fernsehen und man wundert sich. Und sie war geimpft.
Ja. Oh, das ist noch schräger. Ja, so. Also, und da kommen noch Langzeitfolgen, eventuell, wo wir gar nicht wissen, wie durchschlagend die sein werden, wo ich nur vorsichtig bin. Wenn wir dann plötzlich die Zäune aufmachen, kann da echt vieles passieren in verschiedenen Richtungen. Es kann viele Übersprungshandlungen gehen, dass die Leute dann alles vergessen und gleich die großen Partys machen und Orgien feiern oder wie auch immer. Genauso aber kann es auch ganz viele geben, die da wirklich sehr unsichtbar erst recht abschmieren und in psychische Störungen gehen. Also gerade bei Studierenden, die sind ja sehr übersehen. Also alle schauen auf Kinder und Jugendlichen, da gibt es viele Studien zu den Studierenden nicht. Wenn ich mich mit Psychotherapeuten hier in der Stadt unterhalte, sagen die alle das Gleiche. So meine Hamburger Kollegen, die ich da kenne, sagen genau ebenfalls das Gleiche. Die Zahl von Studierenden, die nach Hilfe anfragen, steigt, und zwar deutlich. Auch von Hochschulmitarbeitenden beispielsweise, also auch im Lehrkörper. So, das haben die früher so nicht gehabt. Und da, gerade bei Studierenden kommen ja mehrere Belastungsfaktoren zusammen. Da ist die soziale Isolation, da ist oft der Jobverlust und dann noch die Studienbelastung, die ja trotzdem da bleibt und oft erstmal gestiegen ist, weil alle mit der Umstellung nicht zurechtkamen und so dann zu hohe Leistungsanforderungen oder wie auch immer hatten. Das ist ein ganz schönes Belastungsszenario. Und oft ist es so, dass unsere Psyche das dann irgendwie einkapselt und handelt. Und erst dann, wenn es sich wieder normalisiert, kommt es zum Tragen. Also ganz oft werden die Leute krank, wenn sie in Urlaub gehen. In dem Augenblick, wo sie sich entspannen und das Verteidigungssystem nachlässt. Und meine Sorge ist, dass wir Ähnliches erleben, wenn dann wieder der Hochschulbetrieb losgeht und da so eine gewisse Sozialentspannung einsetzt, dass das dann erst aufschlägt oder eben diese Phobien richtig sichtbar werden. Aber eben dann wieder übersehen werden in der Masse auch. Die werden ja auch jetzt ja vielfach übersehen. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mich da so drauf freuen soll. Weil davon abgesehen, dass ja die Hygienekonzepte noch nicht mal fertig sind. Also meine Vorlesung hat 300 Studierende. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wie sich das die Hochschule vorstellt. Oder 2030 ist ein Zeitfenster, was gut für Dispositionierung ist. So. Also das, das wird böse noch. Oder könnte böse werden zumindest. Deswegen bin ich da zwiegespalten. Ich freue mich, die alle wiederzusehen. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass die alle wieder mal normal leben können. Und ich habe die Hoffnung, dass viele Studierende dreist genug waren, auch während dieses Jahres oft genug auf die Regeln zu scheißen und sich ihre Freiräume zu bewahren, salopp gesagt. Aber es wird sicherlich viele geben, die das auch nicht haben. Und die über Jahre geprägt sein werden. Unser Gehirn muss erst mal wieder umlernen.
Dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich danke Ihnen recht herzlich. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Und vielen Dank. Ja, gern geschehen.
Das war der Fabrica Digitalis Podcast. Wir bedanken uns auf diesem Weg nochmal bei unserem Gast. Und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, und hoffen, Sie haben etwas für sich mitnehmen können. Fabrica Digitalis ist ein partizipatives Projekt an der Europa-Universität Flensburg zur Erkundung und Umsetzung eines digital vernetzten Miteinanders im Bildungsalltag. Mehr Infos zu Fabrica Digitalis sowie zu weiteren wichtigen inhaltlichen Themen findet ihr in den Shownotes.